mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ihr eine Serie macht über die Bedeutung des Körpers. Ich glaube, wir haben bei der Bedeutung des Körpers eine der positivsten Botschaften der Bibel für unsere Zeit. Und wir möchten einführen in das heute und die revolutionäre Sexualität der ersten Christen kennenlernen. Die haben nämlich wirklich einen rausgelassen. Ich sage euch, die haben einen rausgelassen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, nicht nur im Bereich der Sexualität haben sie effektiv eine Revolution gestartet, sondern eine gesamtgesellschaftliche Revolution. Es fängt damit an, dass sie die Würde des ungeborenen Lebens geschätzt haben und verteidigt haben. Man hat in der damaligen Zeit, wenn man ein Kind nicht wollte, hat man es probiert, vielleicht abzutreiben, aber die Tendenz war fast eher, dass man das Kind austreibt und dann aussetzt in der Natur. Fluss unten, im Wald, irgendwo in einem felsigen Gebiet. Dort war das Frischgeborene verendet, der wilde Tier ausgesetzt gewesen. Oder Sklavenhändler oder Zuhälter haben die Kinder geholt, gesammelt für den Sklavenmarkt und für Prostitution. Kinderprostitution, Frauenprostitution, Männerprostitution. Man schätzt, dass etwa ein Drittel vom Sklavenmarkt über solche Kinder abgedeckt war in der damaligen Welt. Das war etwas, wo die Christen gesagt haben, nein, machen wir nicht mit. Wir schützen das Ungeborene und das Frischgeborene Leben. Die haben Kinder gesammelt, adoptiert, aufgenommen und willkommen geheißen im Leben. Sie haben auch eine gewaltlose Findesliebe gelebt. Sie haben nicht zurückgeschlagen, so wie Jesus das ihnen gelehrt hat. Sie haben eine radikale Diakonie gelebt. Man weiss jetzt beispielsweise in Rom, man hat ja auch die Kranken und die betagten Senioren, die nicht mehr geleistet haben wirtschaftlich, hat man auch ausgesetzt, nicht nur Kinder. Und in Rom am Tiber, da ist der Fluss, oder? Was wäre der Fluss da bei uns? Oder wäre es der See? Wie heisst es? Die Wiener. Also nehmen wir die Wiener als Beispiel. Die hat man, liebe Senioren, euch hat man ausgesetzt an den Wiener. Jetzt, was haben die Christen gemacht? Die haben übertragen auf heute in der Stadt Rom, ich habe es mal ausgerechnet, mit der Währungsentwicklung und der Teuerung und allem, 8 Millionen Schweizer Franken zusammengelegt jährlich. Um 80 Leute anzustellen und Häuser zu betreiben, wo sie die betagten Kranken am Tiber unten gesammelt haben und würdevoll weitergeführt haben. Von wem sind die Alten und Betagten gewesen? Von denen, die sie vor die Leute werfen. Spüren die etwas? Die haben, also es ist mich kein Wunder, je mehr ich entdecke über das frühe Christentum, dass die in einem Sturm von der Jesusliebe das heidnische, römisch-griechische Heidentum erobert haben. Das war ein Sturm der Jesusliebe. Das ist richtig abgegangen. Sie haben auch multiethnische Gemeinschaften gegründet im Glauben. Damals hat man Religion eigentlich nur ethnisch gedacht. Du glaubst an die Götter von deiner ethnischen Gruppe. Aber dass es multikulturell oder transkulturell oder transethnisch hätte können sein mit der Religion und mit dem Glauben, das war etwas völlig Neues gewesen. Und das haben sie gemacht. Und dann haben sie, und das ist unser Thema, aber mir ist wichtig, dass ihr ein einen größeren Kontext noch habt, und dann haben sie wirklich eine revolutionäre Sexualität eben auch gelebt. Und zum Verstehen, warum dass die so revolutionär war, müssen wir ein bisschen verstehen, wie das Heidentum, das griechisch-römische Heidentum, Sexualität gelebt hat. Und die ist wirklich geprägt von einer doppelbödigen Praxis. Was für die Männer gilt, hat nicht für die Frauen gegolten. Ich gebe euch ein Beispiel. Es hat in der Sprache, also Griechisch und Latinisch, hat es zwei Wörter gegeben, univira und monandros. Das hat bedeutet Frau eines Mannes. Also wenn du eine treue Frau gewesen bist, deinem Ehemann, das hat man erwartet von den Frauen, dass sie dem Mann treu sind, ihren Ehemannen, dann hat man gesagt, du bist eine gute Frau und es gibt ein Wort, das hat man auf Grabstein da und so, das ist ein univira oder monandros. Gut, das Spezielle ist, dass es in der griechischen und latinischen Sprache die entsprechenden Wörter für den Mann gar nicht gegeben hat. Es hat kein Wort gegeben, Mann einer Frau. Warum? Ja, das war überhaupt nicht die Erwartung am Mann. Es war doppelbödig. Die Männer konnten nicht Sex haben, mit wem sie wollen, aber mehr oder weniger. Also einfach nicht mit einer verheirateten Frau. Warum? Weil das ist der Besitz des anderen Mannes. Aber sonst ist eigentlich ein relativ freies Feld. Ich gebe euch ein Beispiel vom Plutarch. Er sagt da, wenn dein Ehemann ein Peccadillo, also ein Kavaliersdelikt, mit einer Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Liebe, das ist übrigens das ist ein Briefing von einer frisch verheirateten Frau, das er da macht. Und er will sie schützen vor einem inneren Protest. Vielleicht ist der Ehemann gerade zuerst mal fremdgegangen. Und er sagt, ah, die Gefühle, die du da hast, die sind nicht so schlimm. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen. Mit dir ist er dann quasi der gute Mann. Und seine Ausschweifung lebt er mit anderen. Liebe, Euridice ist alles im grünen Bereich. Macht dir keine Sorgen, das ist einfach gut, so wie es ist. Ein Fachmann von der damaligen Zeit, ich muss da noch ganz kurz etwas umstellen, Horti. Moment, Slide Quality. Good. Best. Voilà, schauen wir, ob das besser bringt. So. David Instone Brewer sagt, man erwartete, dass römische Ehemänner Konkubinen haben und Prostituierte besuchen. Das wird dann später interessant bei einem biblischen Text. Nach einer Mahlzeit war es üblich, dass der Gastgeber diese Dienste anbietet. Ehefrauen, die sich darüber beklagten, wurden als wählerisch oder störend gesehen. Was heißt das? Ich lade dich ein zu mir zum Essen. Und dann sorge ich dafür, dass du auch noch eine Frau hast. Möglicherweise meine eigene. Das war die Welt, in der wir gelebt haben. Das war das Normale. Eine Doppelbödigkeit, sondergleichen. Was für die Frau gilt, gilt nicht für den Mann. Warum haben sie so doppelbödig gelebt? Ja, natürlich, ihre Praxis kommt aus ihrer Theologie heraus. Aus ihrem Denken hinter der doppelbödigen Praxis ist eine doppelbödige Denkweise. Wir haben also doppelbödiges Denken über Mann und Frau. Und ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Der Aristoteles, wer hat schon mal gehört von ihm? Genau, wichtiger Mann, wenn du Philosophie studiert hast, der hat übrigens ein paar super Sachen gebracht. Aber er sagt, Aristoteles, der ist jetzt ein griechischer Philosoph, der sagt, ein Heid, der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen. Der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gilt notwendigerweise in der gesamten Menschheit. Liebe Frauen, wozu sind ihr da? Zum beherrscht werden. Gemäß dem Aristoteles. Sein Ziehvater, der Platon, sagt, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen oder Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation. Liebe Frauen, was sind da? Gemäß dem Denken? Feige Männer. Jetzt, ihr könntet euch positiv entwickeln. Und was würde positive Entwicklung für euch, liebe Frauen, bedeuten? Zum Männer werden. Okay? Spürt ihr etwas von der Doppelbödigkeit? Ich bringe noch ein letztes Beispiel. Das ist ein Mediziner, der Galenus. Von ihm haben wir das Wort Galle. Der ist jetzt um das Jahr 200 nach Christus. Die Frau ist weniger perfekt als der Mann in Bezug auf die reproduktiven Organe. Sie, die Organe, wurden in ihr gebildet, als sie noch ein Fötus war, doch wegen eines Defekts in der Hitze. Jetzt, man weiß nicht, was die antiken Ärzte verstanden haben mit dieser Hitze. Es war wie so eine Kraft, die die Organe richtig entwickelt, ihrem Denken. Also, er sagt, wegen einem Defekt in der Hitze, welche sie, die reproduktiven Organe, nach außen treiben, das können wir uns jetzt natürlich alles bildlich vorstellen, konnten sie nicht gebildet werden. Aber er war noch ein bisschen Seelsorger, der Galenus. Und er sagt, aber liebe Frauen, sind getrost. Es muss Frauen geben. Wir sollten nicht denken, dass der Schöpfer absichtlich die Hälfte der Menschheit unperfekt ließ, sozusagen verstümmelt. Außer, dass diese Verstümmelung einen Vorteil hat. Was für einen Vorteil? Sind präzise. Dass wir Männer auf die Welt kommen. Liebe Frauen, was sind ihr? Verstümmelte Männer. Gemäss dem Galenus. Jetzt, das doppelbödige Denken über Mann und Frau im Heidentum, das hat zu extremster sexueller Zügellosigkeit geführt auf der Seite der Männer. Und wir verstehen jetzt auch ein bisschen, warum. Wenn das Denken einfach angenommen wird, ist auch klar, warum das so gelaufen ist. Jetzt, es haben nicht alle Heiden haben das so gut gefunden. Es hat auch Moralphilosophen gegeben, die gesagt haben, es ist nicht gut, wie das läuft mit dieser Zügellosigkeit der Männer. Und einer ist der Musonius Rufus gewesen, der gesagt hat, nein, wir müssen doch ein bisschen Korrektur machen. Die Männer sollten nicht so viel Sex außerhalb der Ehe haben. Und jetzt müssen wir mal seinen Lösungsvorschlag anschauen. Er sagt, Männer, die nicht unmoralisch oder zügellos sind, sind verpflichtet, Sex nur dann in Erwähnung zu ziehen, wenn er in der Ehe stattfindet. Okay, was denken wir? Kein schlechter Vorschlag aus christlicher Sicht. Vielleicht. Aber er sagt jetzt noch mehr. Um Kinder zu zeugen. Denn das ist rechtens. Und jetzt kehrt das um und formuliert es gleich noch einmal negativ, um es sehr klar zu machen. Unrechtens ist Sex, wenn es nur um Vergnügen geht, selbst in der Ehe. Jetzt, was denken wir da? Ist das richtig? Also da haben wir einen Heid, der sich stört an der sexuellen Zügellosigkeit der Männer. Und seine Lösung ist eigentlich Brüderie. Oder ist ein rein funktionales Verständnis von Sex. Nicht von Erotik. Nein. Jetzt, wenn wir ins Judentum übergehen, wissen wir, dass die Juden natürlich eine unwahrscheinlich andere Sicht hatten von sexueller Erotik und Intimität in der Ehe. Die Rabbis, die haben schon zu dieser Zeit haben sie den Ehepaar empfohlen, wie oft dass sie Sex haben sollen. Die Empfehlung war jede Woche einmal. Gut. Jetzt, wenn die Mann Eselsreiter ist, das wäre das Entsprechende von Camionneur heute, also Transportbetrieb. Und es kann sein, dass du irgendwo mal anders hingehst, oder? Und du bist zwei Wochen weg, liebe Ehepaar, wo der Mann Eselsreiter ist, ihr solltet alle zwei Wochen Sex haben miteinander. Jetzt, wenn die Mann Matrose ist, wird es noch viel schlimmer, weil der ist natürlich irgendwie unterwegs nach Rom oder irgendwo alle halb Jahr einmal. Einfach, wenn er wieder zurück ist. Und dann die Empfehlung, wenn die Mann arbeitslos ist, das ist kein Witz, ich zitiere euch nur Trabis, jeden Tag. Und jetzt müsst ihr nicht weggehen, liebe Männer und Kinder an der Arbeit oder liebe Frauen. Das ist nicht der Punkt, man kann das auch machen, auch wenn man schafft. Aber merken da, wir haben da schon im Ansatz etwas komplett anderes. Die Juden haben eben gewusst, wo hinschauen. Zum Sexualität anders denken als das Heidentum und auch anders zu leben. Und wenn wir jetzt ins Christentum hineinkommen und die ersten Christen, ich rede von den ersten 200 Jahren, ich rede nicht von Entwicklungen, die später stattgefunden haben, die zum Teil auch nicht gut waren. Aber die ersten 200 Jahre haben die Christen noch gewusst, wo hinschauen. Und wir haben eine Gemeinde in Korinth, vielleicht eine Gemeinde wie die da, und es sind Heiden zum Glauben gekommen. Und da sitzen die Männer und da sitzen die Frauen da innen. Und jetzt versteht ihr ein bisschen, mit was für einem Mindset sie in den Gottesdienst kommen. Und der Apostel Paulus hat ihnen einen Brief geschrieben, weil es auch Fragen, die im Raum stehen in dieser Gemeinde. Und man liest den vor im Gottesdienst. Und unter anderem kommen sie zu 1. Korinther 7, Vers 4. Und dann, jetzt hört ihr als Heide bitte zu. Nehmt an, ihr wäret Heide. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Was denken jetzt die Leute im Raum? Was sagen die Männer? Oh, der Apostel ist einverstanden mit mir. Hast du gehört, liebe Frau? Dein Körper gehört mir. Umso grösser der Schreck, dass der Satz weitergeht. Denn es steht nicht nur, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Sondern noch etwas mehr. Und ebenso verfügt... Was? Nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau? Leck, Apostel Paulus, leck, hast du einen Schuss ab? Das habe ich noch nie gedacht. Das gibt's doch nicht. Mein Körper gehört dir. Das habe ich noch nie gedacht. Die Heiden gehören da etwas, was sie nicht einmal im Ansatz verstanden haben. Und das verstehen sie erst, wenn sie in die Kirche kommen. Erst, wenn sie zum Christentum kommen. Und jetzt bitte, heute müssen wir noch das ergänzen und sagen, nein, der Körper gehört mir, natürlich gehört er mir. Ich hoffe, ihr kommt dann auf da. Was das Christentum da macht, ist sagen, dass da, was für die Frau gilt, gilt auch für den Mann. Keine Doppelbödigkeit mehr zwischen Mann und Frau, sondern Einvernehmlichkeit. Und das zücht sich, wenn ihr das Kapitel 7 leset, im 1. Korintherbrief durch. Nächster Vers. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn im gegenseitigen Einverständnis für eine bestimmte Zeit. Was? Ich bin doch ein heidnischer Mann. Ich entscheide, wenn es Sex gibt. Nicht du. Ich bestimme das einseitig, unidirektional. Ich frage doch meine Frau nicht. Ich mache es einfach. Und sonst habe ich noch eine Sklavin oder einen Sklav. Oder sonst noch Optionen. Entzieht euch einander nicht. Radikale Einvernehmlichkeit haben wir da. Und das war etwas, was so positiv war. Für wer? Für die Frauen. Viele Geschichtler sagen, dass in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten mehr Frauen zum Glauben gekommen sind als Männer. Wen wundert es? Das Evangelium war eine gute Nachricht, nicht nur für das Leben nach dem Tod, sondern für die Familie und für das Schlafzimmer. Für die Frauen war das super. Und das Christentum hat angefangen, auch neue Wörter zu entwickeln, Wörter, die es in der damaligen Sprache, Latinisch, Griechisch, nicht gegeben hat. Wir haben 1. Timotheus 3,2, wo es um Vorbildrollen geht in der Gemeinde. Und da lesen wir, der Aufseher, also Leute, die in einer Vorbildrolle sind in der Gemeinde, nun muss untadelig sein, Mann einer Frau. Nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Also das Christentum hat gesagt, wir erwarten von dem Mann das Gleiche, nämlich Treue ihrem Ehepartner gegenüber. Und was wir da zusammengefasst sehen, und das ist das Thema von heute, ist, das frühe Christentum ist gegenüber der heidnischen Gesellschaft gleichzeitig konfrontativ und attraktiv. Wenn ihr etwas mitnehmt, nehmt das mit. Das frühe Christentum ist gegenüber der heidnischen Gesellschaft gleichzeitig konfrontativ und attraktiv. Attraktiv für wer? Ja, für die Frauen im ersten Moment. Ich behaupte, die Männer haben gemerkt, so ist es eigentlich auch besser. Die hatten noch eine längere Lernkurve. Es war auch besser für Prostituierte, für die Sklaven in Haushaltungen von Christen. Die sind nicht mehr sexuell missbraucht worden. Es war gut für Kinder. Es war gut für alle. Aber es war eine klare Konfrontation von der heidnischen Praxis und Kultur und vom Denken. Und das ist der Punkt, den wir hoffentlich mitnehmen, auch von heute Morgen. Römer 12, Vers 2, und das ist für uns heute auch wichtig. Paulus erklärt das Evangelium, die Rolle von Israel in dem Ganzen. Und dann sagt er da, im Übergang zu einem praktischen Teil, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und erst wenn ihr gelernt habt, in einer neuen Art und Weise zu denken, dann werdet ihr verändert, oder? Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn kannst du anfangen, beurteilen, ob etwas gut ist? Erst wenn du umdenkt hast. Und das ist ein Prozess. Da muss man lernen. Und der Schlüssel ist zu wissen, woher schauen. Die Heiden haben das Zeug nicht können denken, weil sie nicht gewusst haben, woher schauen. Und im biblischen Denken, und das bringt den Historiker wunderbar zum Ausdruck, der Tom Holland hat einen Schunke herausgegeben, die Herrschaft heisst es, meinte ich, Dominion, ein exzellentes Buch. Wenn ihr wollt wissen, wie es Heidentum tickt hat, leset das Buch. Ihr werdet auf den Knie dankbar sein für die Kultur, die wir haben in der westlichen Welt, die beeinflusst ist und prägt ist vom Christentum. Es war grausam damals. Und er sagt, dass jeder Mensch dieselbe Würde besaß. Dieselbe Würde, das ist das, was hinter dem Bild steckt von Mann und Frau. Sowohl die Frau wie auch der Mann haben die gleiche Würde. Und er sagt, dass jeder Mensch dieselbe Würde besaß, war nicht einmal ansatzweise verständlich. Ein Römer hätte darüber nur lachen können und ich glaube ihm jedes Wort. Die hätte gespottet über so etwas. Was? Die Frau hat die gleiche Würde wie der Mann? Die Ursprünge dieses Prinzips von der gleichen Würde von Mann und Frau fanden sich weder, wie Nietzsche verrechtlich festgestellt hatte, in der Französischen Revolution, noch in der Unabhängigkeitserklärung und auch nicht in der Aufklärung, sondern in der Bibel. Wo? Kommt die gleiche Würde her von Mann und Frau? Habt ihr eine Idee? Schöpfung, was in der Schöpfung? Schöpfungsbericht. Und was dort drin? Noch etwas präziser? Ebenbildlichkeit von Mann und Frau. Sowohl Frau wie auch Mann. Sowohl Mann wie auch Frau sind Ebenbilder Gottes. Und das ist da begründet. Und da sehen wir, dass Christen haben müssen lernen und vor allem die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, müssen lernen, als richtigen Ort zu schauen. In ein jüdisch-christliches Weltbild. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch in dem Kosmos, wo Gott geschaffen hat? Was ist das Verhältnis von diesen beiden? Und all diese Sachen sind zutiefst bedeutungsvoll. Nachher dann für das Ausleben auch von der Sexualität. Jetzt. Einvernehmlichkeit ist eine kulturelle Innovation vom Christentum. Und in unserer Zeit, und jetzt führe ich uns überführen in die Grundthematik von eurer ganzen Serie, in unserer Zeit ist Einvernehmlichkeit zwischen den Erwachsenen in der Sexualität möglicherweise der höchste sexualethische Wert unserer Gesellschaft geworden. Jetzt, das ist etwas Positives grundsätzlich. Die Frage ist, ob das genügt für eine biblische christliche Sexualethik. Und das ist die Frage, ist Einvernehmlichkeit der einzige Wert in der biblischen Sexualethik? Und ich bringe euch ein Beispiel, warum ich diese Frage stelle. Ich habe euch hier einen Ausschnitt von einem Podcast, von einem, wo einer einen Artikel gemacht hat, jemand hat eine Frage gestellt oder eine Bemerkung, und das ist jetzt ein ranghoher Kirchenvertreter, der folgende Antwort gibt. Lieber Roland, herzlichen Dank für deine Bemerkung auf meinen Artikel. Mit Polyamorie, wisst ihr, was Polyamorie ist? Was ist Polyamorie? Es ist eine Polygamie. Polygamie ist, wenn ein Mann mehrere Frauen heiratet. Polyamorie ist ohne das Heiraten, aber in einem expliziten Einvernehmen von allen Beteiligten. Also zum Beispiel zwei Ehepaare sind sich einverstanden, dass sie miteinander geschlechtlich unterwegs sind als vier. Und der Schlüssel ist Einvernehmlichkeit. Alle müssen einverstanden sein. Alle müssen einverstanden sein. Und er sagt da, mit Polyamorie, Selbstbefriedigung und allen einvernehmlichen, da haben wir es, Sexualpraktiken unter Erwachsenen habe ich gar kein Problem. Also das ist ein ranghöherer Kirchenvertreter und das ist der Punkt da. Einvernehmlichkeit ist eine Innovation von der christlichen Weltanschauung in unsere Kultur. Die Frage ist, ob das reicht. Weil mit nur Einvernehmlichkeit können wir einen ganzen Haufen Sexualpraktiken gutheissen, wo die Bibel aber eigentlich nicht gut heisst, vielleicht. Möglicherweise, ich stelle es als Frage. Und jetzt einfach zum einmal nachdenken. Nehmen wir mal Inzest. Nehmen Polyamorie. Nehmen Homosexualität und nehmen mal Sex außerhalb der Ehe. Kann man diese Praktiken aufgrund von Einvernehmlichkeit gut heissen? Wenn wir nur Einvernehmlichkeit haben. Gibt es Inzest, der einvernehmlich ist? Ihr schüttelt den Kopf. Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Zwei Kapitel vorher im Korintherbrief. Kann man Einvernehmlichkeit beim Inzest haben? Jawohl, kann man. Polyamorie, das ist genau die Definition davon. Homosexualität, ausgelebte, kann man das begründen mit Einvernehmlichkeit? Natürlich, logisch. Sex außerhalb der Ehe? Auf jeden Fall. Und der Punkt ist der, in der Bibel ist selbstverständlich Einvernehmlichkeit einer der wichtigen sexualethischen Werte. Aber nicht nur. Es hat noch mehr. Und ich gebe euch das Beispiel jetzt vom Inzestfall in Korinth. Wir schauen den nicht genau an, es geht nur um Folgendes. Überhaupt hört man, das ist jetzt zwei Kapitel vorher im Korintherbrief, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Das ist nicht ein biologischer Inzest, sondern man könnte sagen, ein juristischer Inzest. Und das ist selbst für die Heiden verboten gewesen, unter strengster Strafe. Da haben wir also jemanden in der Gemeinde, in Korinth, jemanden, der in den Gottesdienst kommt, und der ist mit den, nicht mit seiner biologischen Mutter, sondern mit seiner Stiefmutter in einem Verhältnis, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit einvernehmlich. Und der Paulus kommt jetzt nicht und sagt, ah, einvernehmlich, alles gut. Auf Facebook online könnte ich euch ein Beispiel zeigen von Theologen, die sagen, einvernehmlich ist da der Fall, darum ist es auch okay. Der Paulus und sogar das Heidentum hat das völlig anders eingeordnet. Jetzt mal schauen, nicht genau das an, sondern ich möchte euch in meinen letzten zwei Minuten überführen ins nächste Kapitel. Der erste Korintherbrief ist ein Fundgrube, ich sage es euch. Und dort haben wir was? Wir haben Männer in der Gemeinde in Korinth, die zu Prostituierten gehen. Und die zweite Hälfte von dem Kapitel lesen wir, mit was das der Paulus jetzt argumentiert. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen, ich kann das nicht so gut lesen da vorne, ich muss es einfach probieren. Ich lese es da hin. Entschuldigung, liebe Livestreamer. Also, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden, also das ist das Argument der Leute. Übrigens ein christliches Argument. Das sind Heiden, die Theologie gehört haben in der Kirche und jetzt eine Art christliche Element in ihre Argumente einführen und ein Argument machen, dass sie weiterhin dürfen zu Prostituierten gehen. Wie argumentiert jetzt der Paulus? Einverstanden, da hat es etwas. Das ist nicht einfach nur alles falsch, was ihr da sagt. Ihr habt zugelassen im Gottesdienst. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil des Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, da haben wir das konkrete Thema, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zum Teil ihres Leibes machen? Niemals. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und da steckt viel drin, damit man alles nicht versteht. Ich möchte euch einfach aufmerksam machen darauf, der Paulus argumentiert mit dem Wert vom Leib, vom Körper. Das ist eine Leibestheologie. Er sagt diesen Männern, ihr habt noch nicht gecheckt, was der wirkliche Wert von eurem Körper ist. Hey, dein Körper ist ein sakraler, heiliger Ort im Kosmos. Dort die Verbindung mit Christus. Und ihr, liebe Männer, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind und denken, es ist das Normalste der Welt, um zu Prostituierten zu gehen, ihr müsst umdenken. Ihr müsst lernen, neu zu denken, damit ihr beurteilen könnt, was gut ist, was vollkommen ist und was Gott wohlgefällig ist. Und ihr müsst lernen, neu denken über den wahren Wert von eurem Körper. Und ich lade euch ein, zum Lernen umdenken. Das ist viel nachhaltiger. Der Paulus hätte das Verbot aussprechen können. Tut es nicht, Punkt. Nächstes Thema. Macht er das? Nein. Er hilft ihnen, diesen Männern, ihren Leib, ihren Körper, in eine jüdisch-christliche Weltanschauung ihnen zu versetzen und so zu verstehen, wie es dort zu verstehen ist. Und das ist viel nachhaltiger, wenn man den wahren Grund für die Sache weiss. Und um das abschliessen, die Betonung von Einvernehmlichkeit für sich allein ist kein Zeichen von einer biblischen Sexualethik. Es braucht auch mindestens eine Sicht auf den Körper, wie sie uns die Schrift zeigt. Und ich schließe mit dieser Folie ab. Das ist die Folie von einer Transfrau. Ich habe sehr viel mit Transsexuellen zu tun. Und wir sollten als Christen die Ersten sein, die von den Nöten wissen, die es gibt im Körper. Und Mitgefühl haben mit den Menschen. In allen Herausforderungen des Lebens. Aber sie lässt ihn da zum Sponsoren für ihre Operation. Und sie stellt sich so vor, ich bin Jessica, also als Mann geboren, biologischer Mann, und ich bin nicht mein Körper. Das ist eine massive Aussage. Sie sagt, mein Körper, die Gestalt von meinem Körper, hat keinen identitätsstiftenden Beitrag an das, wer ich bin. Die Bibel sieht das völlig anders. Die Bibel sagt, dein Körper hat unwahrscheinlich viel mehr Wert und eine höhere Würde als einfach nur das. Und der Paulus würde ihr vermutlich auch sagen, oder ihm, je nachdem, wie man es sagt, du musst wieder lernen zu verstehen, was der höchste Wert, was die Würde von deinem Körper ist. Und um das geht es in eurer Serie. Und Moment, ich haue euch noch den C.S. Lewis schnell rein. Der ist nämlich wichtig. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir jetzt in die Serie reingehen miteinander. Das Christentum, sagt der C.S. Lewis, ist nahezu die einzige unter den großen Religionen, die den Körper durch und durch bejaht. Aus christlicher Sicht ist Materie Fingernägel, Muskeln, Knochen, Geschlechtsorgan. Nicht eine Verstümmelung, liebe Frauen, sondern etwas Gutes. Aus christlicher Sicht ist Materie etwas Gutes. Gott selbst hat einmal einen menschlichen Leib angenommen und wir werden auch im Himmel einen irgendwie gearteten Körper bekommen, der dann ein wesentlicher Teil unserer Seligkeit, unserer Schönheit und unserer Kraft sein wird. Halleluja. Ich habe einen physischen Körper. Der ist viel kostbarer, wertvoller, bedeutungsvoller, als man das vielleicht im ersten Moment denkt und informiert die Art, wie wir über Sexualität denken, viel mehr. Und um das geht es in dieser Serie. Und ich lade euch ein, zum Kommen in die Gottesdienste. Und ich lade die Band ein, zum Aufkommen für nochmal ein paar Lieder, weil es kann sein, dass du Mühe hast. Kommt ruhig rauf. Dass du Mühe hast mit deinem Körper. Ich habe als Teenie das Gefühl gehabt, ich habe einen dicken Arsch. Und ich habe immer Jacken und Pullis angelegt, um das so zudecken, bin immer so rumgelaufen. Heute bin ich stolz auf meinen Arsch. Weil, und mit dem gehen wir vielleicht jetzt auch wirklich in die Lobpreiszeit. Gott sagt am Anfang, alles ist gut, was ich gemacht habe, auch das Physische. Und die Welt ist betroffen von einer Katastrophe. Und auch nach dem sogenannten Sündenfall ist der Körper nicht etwas, wo eine umfassend negative Aussage kann darüber gemacht werden, sondern etwas, das gewürdigt wird vom Mutterleib an. Und der David sagt, du bist es, Gott. Du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Und jetzt sagt er etwas, was dir vielleicht schwerfällt. Ich habe das müssen lernen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Du hast vielleicht nicht den Körper, den du dir wünschst, aber du hast den Körper bekommen, den Gott für dich gedacht hat. Auch mit allem Gebrechen, das damit verbunden ist. Vielleicht ist nicht alles in der Ordnung und gleich ist er so kostbar und etwas, wo man dafür danken darf. Vielleicht erst recht, wenn es auch Schwierigkeiten gibt. Zwischen deiner Seele und deinem Körper oder einfach in deinem Körper. Und in dieser Serie geht es letztlich darum, lernen, heimisch zu werden in deinem Körper. Ja zu sagen zu der Gestalt, die sie hat. Und ich lade dich in einem Gebet jetzt einfach zu kommen und vielleicht stehen wir auf auch für das Gebet und nochmal für ein paar Lieder. Du kannst auch hinterher gehen und für dich beten lassen, wenn das jetzt auch etwas geweckt hat in dir. Wir haben ein paar anspruchsvolle, heikle Sachen ausgesprochen, wo du vielleicht auch betroffen bist davon. Und das löst schwierige Emotionen aus Gang und lässt für dich beten. Aber noch viel wichtiger, bis bei Jesus, beim Vater, wo dich kunstvoll gebildet hat, einzigartig. Und Vater im Himmel, wir kommen zu dir, ein bisschen mit gewackeligen Knien und gleichzeitig ahnet mir, dass wir werden dürfen staunen darüber, wie wunderbar du uns gemacht hast, als Männer und als Frauen im gleichen Wert. Und dass wir da in dieser Bibel etwas haben, wo an ganz bestimmten Punkten unsere Umgebungskultur, unsere Gesellschaft radikal konfrontiert, aber eigentlich eine unwahrscheinlich gute und attraktive Botschaft ist. Und wir bitten dich jetzt zuerst mal einfach für uns selber, dass wir deine Gedanken über uns und auch über unseren Körper ganz neu annehmen, lernen dürfen. Danke sagen. Danke, Vater, für den Körper, den du mir gegeben hast, dass ich einen habe. dass ich lieb darf sein, dass ich Mann darf sein, dass ich Frau darf sein. Nicht verstümmelt, sondern herrlich geschaffen. Gleichwertig wie die anderen Männer, die hier in diesem Raum sind. Und genau umgekehrt gleich. Und so, wenn wir dich ehren und dir wenigstens unseren Wunsch äussern, dass wir an den Punkt kommen, wo wir dir Danke sagen. Für den Körper, den du uns gegeben hast und für den Leib. Und wir wollen dich jetzt anbeten als derjenige, der es gut gemacht hat in diesem Kosmos. Amen.